Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier wieder predigen darf, dass ich euch erzählen darf, wie es meinem Helden aus der Kindheit ergangen ist. Ihr hattet bestimmt auch alle so eine schöne Kinderbibel oder jedenfalls war das zu meiner Kinderzeit modern, eine Kinderbibel mit Bildern und Texten, die jeder verstehen konnte. Es handelt sich ja schließlich im Alten Testament oft um Geschichten, um große Taten, die vollbracht wurden. Ein Mann, der ein Schiff baute aus Holz und Pech für seine Familie und die ganzen Tiere und dadurch alle vor dem sicheren Tod bewahrte. Das wäre doch mal so eine richtige Netflix-Serie. Oder ein junger Teenager, der draußen für seinen Vater auf dem Feld arbeitete und später einen Riesen, einen mächtigen Herrn, Herrführer, einen König mit seiner Steinschleuder erschlägt. Oder später ein anderer Teenager, der in ein anderes Land verschleppt wurde und später dort zu einem angesehenen Berater 6 babylonischer Könige wurde. Weil er und seine Freunde sich aber weigerten, vor dem Königsbild niederzuknien, wurden sie in einen Feuerofen geworfen, aber sie verbrannten nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Dein Engel behütete diese 4 Personen. Und weil das nicht genug war in seinem Leben, wurde er durch ein bösartiges Spiel, durch einen Komplott, noch in eine Löwengrube geworfen, voller gefräßigen Löwen. Und er kam auch dadurch raus. Und ich will euch von diesem Helden meiner Kindheit erzählen. Und wisst ihr, wer er war? Ja, Daniel, genau. Und dieser Held hat ein eigenes Buch. Und in diesem Buch ist die Geschichte aufgeschrieben. Es ist ganz interessant, dieses Buch. Denn es ist nicht nur in einer Sprache geschrieben, sondern es ist in 2 Sprachen geschrieben. In Hebräisch und Aramäisch. Der Mittelteil ist in Aramäisch geschrieben. Und diese Einordnung dieses Buch in ein Genre war umstritten. Die Juden machten es anders wie die Christen und von Jahrhunderte zu Jahrhunderte war es unterschiedlich. Es wurde mal zu den Propheten eingeordnet und mal zu den Weisheitsbüchern. Aber Daniel war eigentlich kein richtiger Prophet, sondern vielmehr war er ein Seher, ein Traumdeuter. Und eben Berater vom König, ein Staatsmann, im Auftrag von mehreren babylonischen Königen. Oder besser gesagt, im Auftrag Gottes unter babylonischen Königen. Aber ich will euch die Geschichte ganz von vorne erzählen. Eine Geschichte, in der Gott die Hauptrolle spielt. Aber die Hauptrolle ganz auf Gott vertraut. Eine Geschichte, in der Daniel neu anfangen muss, in einer Krisenzeit, wie wir sie vielleicht auch heute erleben, in der alles anders ist. Lass uns einmal in die Zeit eintauchen, in der Daniel gelebt hat. Es war Joachim, der König war. Das war circa 600 Jahre vor Christus. Joachim war aber kein König, der an dem Gott gefallen hatte. Er wurde von einem ägyptischen Pharao ernannt und wenn es ihm nicht passte, was diese Propheten ihm zu sagen hatten, wurden sie mal schnell um die Ecke gebracht. Also, so ging es auch dem armen Propheten Uraja. Dieser König, neben diesem König gab es noch das Weltreich der Babylonier, dem König Nebukadnezar. Die Babylonier vassalisierten ihre unterworfenen Feinde. Das heißt so viel wie, sie ließen die Herrscher dort weiter regieren, aber sie verlangten hohe Abgaben. Der König Joachim lehnte sich immer wieder gegen Nebukadnezar auf. Und so zog das Weltreich einmal über Israel her, in 3 verschiedenen Wellen. Wahrscheinlich beginnt das Buch Daniel in der ersten Welle. Daniel war zu der Zeit ein Teenager. Er gehörte zum Adel des Volkes an. Wir können also vermuten, er hatte eine gewisse Bildung, er erfuhr, er wusste über seine Kultur Bescheid und über die politischen Geschehnisse. Wie wir in Daniel 1,1 lesen, war es aber nicht einfach so, dass die Israeliten sich wehrlos hingaben und dem König Nebukadnezar unterwarfen, sondern es steht geschrieben. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab ihn in seine Hand, Joachim, den König von Juda, und ein Teil der Geräte aus dem Haus Gottes. Die ließ er in das Land Schinbar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Ein moderner Historiker würde heute sagen, ist doch klar, das babylonische Weltreich macht das kleine Juda fertig. Keine Chance. Der babylonische Priester würde vielleicht sagen, unser Gott hat den Gott der Israeliten besiegt. Unser Gott ist der Stärkere. Aber wir lesen hier eine ganz andere Perspektive. Der souveräne Gott gibt Nebukadnezar die Chance, in Juda einzufallen. Der Gott der Israeliten, Jahwe, der war hier der, der das Geschehen in der Hand hatte. Und nicht genug, dass er nur Jerusalem gab. Er gab auch Reichtümer aus dem Tempel. Und als besondere Demütigung ließ er sogar zu, dass die Schätze zu Füßen eines anderen Gottes gelegt wurden. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für die damalige Bevölkerung hieß, was für eine Demütigung das war? Aber Gott selbst ließ das zu. Nicht nur, dass das Volk unterworfen wurde, sondern er selbst. Dadurch, dass das Volk, genau. Und so beginnt die Daniel-Geschichte in dieser krassen Zerrissenheit zwischen Demütigung, Verschleppung. Und jetzt ist Daniel in einem ganz neuen Land. Daniel und viele andere Israeliten wurden nicht einfach willkürlich ausgewählt, sondern sie wurden schön von dem König begutachtet. Es waren nämlich junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, einsichtig, weise, klug, verständig wären, also fähig, am Hofe des Königs zu dienen. Und diese sollten nach Babylon gebracht werden. Somit das Beste, was das karge Land Juda zu bieten hatte. Sie waren eigentlich die Zukunft Israels. Und damit stellte der König sicher, dass die Elite, welche das Land zur neuen Stärke führen konnte, ihm diente und nicht dem Land. Somit wurde besiegelt, dass die Israeliten lange Zeit im Exil blieben. Aber Daniel gehörte auch zu dieser Gruppe und seine drei Freunde, Hanania, Mishael und Asraja. Nebukadnezar machte die Adligen sich also zunutze. Und dafür bekamen sie eine besondere Behandlung. Sie mussten die Sprache lernen, die Gepflogenheiten der babylonischen Kultur und damit, dass sie ihre Identität vergaßen. Um diesen Wandel noch deutlicher zu machen, bekamen sie babylonische Namen und mussten ihre schönen hebräischen Namen aufgeben. So wurde Daniel, Gott ist mein Richter, und Hanania, Jahwe war mir gnädig, durch möge Baal sein Leben beschützen und die Gesetze zu Akua übertragen. Der König Nebukadnezar gab dieser Lern- und Identitätsveränderungsphase 3 Jahre. Nach diesen 3 Jahren wollte der König sich die klügsten, stärksten heraussuchen, damit die jungen Männer die Traditionen und die Kultur lernten, sollten sie die Speisen von dem Königstafel essen. Aus diesen 3 Jahren ist nicht mehr viel bekannt, außer eine Situation. Und die will ich euch ganz nahe bringen. Daniel, der nun in der Fremde für die Israeliten im sündvollen, unheiligen Babylon war, begann diese Zeit mit einer Herausforderung. Und so fängt sie an. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit dem Königsspeisen und dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er nicht unrein machen müsste. Doch Daniel stellt sich hier ganz klar gegen diese Identitätsveränderungsmaßnahmen. Er war nicht bereit, Kompromisse einzugehen in der Beziehung zu Gott, weil diese unreinen Speisen bedeuteten nicht einfach, dass er etwas Unreines gegessen hat, was einem nicht gut tut im Körper, sondern sie machten ihn unrein und dadurch veränderte sich die Beziehung zu ihm und Gott. Es war ihm nicht mehr möglich, in die Gegenwart Gottes zu treten. Um diese Beziehung zu Gott aufrechtzuhalten, war es also Daniel wichtig, diese Beziehung nicht unrein zu machen und reines Essen zu bekommen. Vielleicht warst du auch schon mal in einer Situation, in der du dich für oder gegen Gott entscheiden musstest, weil Dinge von dir verlangt wurden, die gegen Gottes moralischen Kodex verstoßen haben. Wie hast du dich in der Situation gefühlt? Warst du machtlos, angestachelt, was dagegen zu unternehmen, oder einfach überfordert und bist weggelaufen? Genau in dieser Situation befindet sich jetzt Daniel. Aber Daniel bleibt seinem Gott treu und was er den Israeliten aufgelegt hat. Daniel schmiedet mit seinen Freunden einen Plan, mit dem er dann zum Aufseher geht. Und er fragt den Aufseher, anstatt des Essens von der königlichen Tafel zu bekommen, Gemüse und Wasser. Und jetzt ist es hier wieder Gott. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Durch die Treue Daniels zu Gott lesen wir, wie Gott von außen eingreift und wie Gott die Tür für Daniel öffnet und seine Freunde öffnet. Der Aufseher, der hätte ja alles abblocken können, aber Gott gab Daniel die Gunst des Aufsehers, dass er zuhörte und sich von dem Plan überzeugen ließ. Der Aufseher testete also mit Daniel 10 Tage lang. Danach sollte der Aufseher entscheiden, ob diese Gemüse-Wasserernährung, vegane Ernährung, zum Erfolg führte. Und weil Gott die Tür für Daniel geöffnet hat und für seine Freunde die Tür aufgestoßen hat, ist das Ergebnis nach 10 Tagen nicht unerwartet. Daniel und seine Freunde sahen gesünder und kräftiger aus als alle anderen. Und das war ein Wunder. Gott war es hier, der handelte. Gott war es, der den Weg bereitete. Aber Daniel war es, der Gott vertraute. Ich war oft schon in Krisenzeiten, in denen ich Gott Vertrauen schenken musste und einen Schritt vorangehen musste. Gott war es, der aber Schritt hielt und für mich die nächste Tür öffnete. So gab es genau diese Situation letzten Sommer. Wir beide wollten heiraten, aber dann kam Corona. Alle Pläne, die wir uns gemacht hatten, waren zunichte. Mit 100 Leuten feiern ging nicht. Aber wir hielten trotzdem an dem Plan fest zu heiraten, weil wir uns das Versprechen zueinander und vor Gott geben wollten und uns nicht das Fest so wichtig war. Also eine kulturelle Sache. Und wir lebten davor schon ein Jahr in Fernbeziehung. Das ist anstrengend und verlangt so einiges an Disziplin und an Kraft ab. Und jetzt noch ein Jahr in einer Fernbeziehung leben, weil ich noch meine Ausbildung weitermachen muss, meine Frau Maren auch. Schwierig. Aber Gott hielt Schritt. Dank Online-Unterricht und Online-Vorlesungen konnten wir eigentlich das letzte halbe Jahr zusammenlesen. Ja, wir leben in Krisenzeiten. Für uns war diese Krise einmal was positiv bei all dem Negativen, was sie mitbringt. Und so hatten wir viel mehr Zeit zusammen, als wir uns vor einem Jahr zu dieser Zeit überhaupt vorstellen konnten. So war es auch bei Daniel. Er hat Gott vertraut und konnte den ersten Schritt gehen. Er ernährte sich 10 Tage lang von Gemüse und Wasser und Gott hielt Schritt. Er kam am Ende stärker mit seinen Freunden als alle anderen Exilanten aus diesen 10 Tagen. Und so wurde er und so und so war der erste Teil dieser Geschichte. Wie oft hast du es schon erlebt in Krisenzeiten, dass du Gott vertraut hast und Gott Schritt gehalten hat? Wie oft hat er dir in diesen Zeiten Türen geöffnet? Erinnern wir uns oft genug auch daran, wie das Alte Testament immer wieder die Israeliten erinnert an den Auszug? Ich will dich ermutigen, auf Gott in Krisenzeiten zu vertrauen, einen Schritt wie Daniel zu tun und dann wird auch Gott Schritt halten. Gott war es, der ihn nicht nur körperlich stärker machte, sondern Gott war es auch, der ihm Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit gab. Und und Daniel bekam noch zusätzlich eine Geistesgabe, denn Daniel aber verstand sich auf Geschichten und Träume, wie wir im späteren Verlauf des Buches noch mitbekommen. Zum dritten Mal in dieser Geschichte ist es Gott, der gibt und das Handeln in der Hand hat. Gott ist derjenige, der den großen Mächten dieser Welt, Nebukadnezar, gibt. Gott ist derjenige, der seinen Leuten gibt. Gott ist derjenige, der dich in Positionen stellt, an die Gott dich stellen will. Und an diesen Positionen wird er dir die Fähigkeiten geben, die du brauchst, wie wir sehen. Daniel und seine Freunde bekamen nicht nur körperliche Stärke, sondern waren auch geistig bereit, um am Hof des Königs zu dienen. Also nach nun diesen 3 Jahren rief Nebukadnezar alle jungen Adligen aus Judäa zu einem Casting. Und er wollte herausfinden, wer waren die Stärksten und die Klügsten. Und es steht dann geschrieben in Daniel 1, 19. Daniel und Hanaja und Mishael und Asraja waren keinem gleich. Und sie wurden des Königdieners. Und der König fand in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Hier finden wir nochmal diese Zahl 10, wie schon die 10 Tage. 10 ist die Vollendung im hebräischen Denken. Also 2-mal hintereinander wird hier gesagt, keiner konnte ihnen das Wasser reichen. Sie waren das Beste, die Creme der Creme. Obwohl alle anderen die gleiche Ausbildung genossen hatten und die Weisen und Zeichendeutern ja schon jahrelange Erfahrung hatten. Aber Gott gab, dass sie die Besten waren. Und diese Fähigkeiten ließ sie zu dem besten Berater am Hof des Königs steigen. Gott war es, der Daniel und die 3 Freunde durch Krisenzeiten führte und ihnen Fähigkeiten gab, die sich mit keinem vergleichen lassen. Gott war es, der Joachim Nebukadnezar gab. Gott war es, der Daniel die Gunst des Aufsehers gab. Und Gott war es, der das Wissen und die Fähigkeiten eben Daniel und seinen Freunden gab. Gott ist es, der seine Kinder führt und beschützt und rettet durch die Geschichte hindurch. Er ist es, der uns gibt, was wir brauchen, selbst wenn wir uns in Krisenzeiten befinden. Gott gab das beste Geschenk, das wir überhaupt bekommen können. Sorry. In Johannes 3, 16 steht: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott, wie Daniel in Krisenzeiten, versorgt. Wir dürfen noch größere Hoffnung haben und auf Gott noch mehr setzen. Denn er hat uns den Weg zu sich freigemacht durch Jesus Christus. Er ist derjenige, der für uns einsteht. Gott ist nicht nur der, der hier auf unserem irdischen Leben versorgt. Er ist auch der, der uns in Ewigkeit versorgt. So ist es Gott, der Daniels aus dem gelobten Land in Exil nach Babylon verschleppte und dort eine Krise erlebte. So war es der Vater, der Jesus, seinen eingeborenen Sohn, vom Himmel ins Exil sandte, auf die Erde. So war es Daniel, der treu zu seinem Gott stand. So blieb Jesus treu zu seinem Vater. Wie Daniel gehorsam sich von unreinen Speisen fernhielt, so war es Jesus, der in allen Dingen gehorsam war. So wie Gott Daniel Wissen und herausragende Fähigkeiten gab, so gab der Vater Jesus alles Wissen und Fähigkeiten. So war es Daniel, der in seiner Position mit großer Verantwortung führte. So war es der Vater, der Jesus noch größere Verantwortungen gab. Deswegen, lasst uns als Gemeinde bekennen, weil wir sehen konnten, wie Gott Daniel gab und mit ihm Schritt hält und unser Gott uns Jesus, seinen eingeborenen Sohn, gab, damit wir Hoffnung haben und gerettet werden. So lasst uns gemeinsam bezeugen, wie Paulus in Philippa bezeugt hat. Genau, lasst uns einfach gemeinsam lesen und damit aussagen, dass Gott der ist, der es würdig ist, anzubeten. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und seinen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Das ist der Name Jesus, sich bezeugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.